bin Markus Walter, aber alle sagen mir Meck. Ich bin ein Verdingbub. Mit Jahrgang 1974 gehöre ich zu der jüngsten Generation von Verdingkind. Als siebenjähriger Bub muss ich auf dem Bauernhof schwer krampfen. Ohne Würde und ohne Recht. Misshandlungen und Schläge haben genauso zum Alltag gehört wie Melken und Heuen.
Herzlich willkommen hier bei uns, Markus oder eben Mac Walter. Schön bist du heute hier. Wir haben bereits einiges von deiner Vergangenheit jetzt im Video gesehen und wir werden gleich auch auf deine Geschichte eingehen. Doch meine erste Frage an dich, der Mac heute. Wir feiern heute Advent. Was ist deine liebste Weihnachtstradition?
Das hat vorher gerade meine Tochter dir selber erzählt. Ich fange am 1. Dezember jeden Abend eine Geschichte aus einem Buch zu erzählen. Und das sind Geschichten, wo es manchmal um Traurigkeit geht, manchmal um Armut oder manchmal auch einfach um Gott und um Jesus.
Sehr schöne Tradition und auch deine Tochter hat wirklich leuchtende Augen, als sie mir das erzählt hat. Wunderschön. Kommen wir nun aber zu dir und deiner Geschichte. Wir haben eben gesehen, dass du als Verdingbub gearbeitet hast, doch bevor es soweit kam, kannst du uns deine allererste Erinnerung als Kind erzählen?
Ja, meine Mutter war ja eine Jenische und mein Vater war zu dieser Zeit noch Scherer und Messerschleifer. Und früher gab es so eine Schubkarre mit einem Schleifstein dran und der hatte den mit dem Fuß betrieben. Und der ist dann von Wohnung zu Wohnung, von Haus zu Haus. Und ich durfte da mitgehen. Am Anfang bin ich auf dieser Schubkarre gesessen. Und das war eigentlich wie eine Win-Win-Situation. Mein Vater hat höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Aufträge bekommen, wenn so ein kleiner Knabe dabei ist. Und ich habe einfach Süßigkeiten bekommen. Also von dem her war das ein Gegengeschäft. Und das mag ich mich so noch gut erinnern.
Tönt doch gut und eigentlich ganz schön. Schließlich kam es aber wahrscheinlich anders, als auch du erwartet hast. Du kamst eben auf diesen Bauernhof als Verdingbub. Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam, dass du auf diesen Bauernhof kamst?
Ja, als ich 4 Jahre alt war, ist unsere Mutter gestorben an Krebs. Wir sind dann zuerst alle drei, ich habe einen Bruder und eine Schwester, sind wir alle drei zusammen in ein Heim gekommen. Das war eher ein schwieriges Heim. Ich habe da zwar keine Gewalt erlebt, also nicht körperliche, sondern eher psychische Gewalt. Ich wurde dann da auch mehrmals sexuell missbraucht von einem anderen Heimbewohner. Und dieses Heim ist dann geschlossen worden, als ich 7 Jahre alt war. Und wir wurden dann getrennt als Geschwister. Und ich bin dann da auf diesem Bauernhof gelandet als Verdingkind.
Ja, 7 Jahre, ich glaube, es ist unglaublich jung und ich glaube, viele von uns können sich das gar nicht so richtig vorstellen. Kannst du uns ein bisschen skizzieren, was es heißt, als Verdingbub auf solch einem Bauernhof zu arbeiten oder was das vor allem für dich geheißen hat?
Also wirklich schwierig war ja, im ersten Heim war ich ja noch mit meinem Bruder und Schwester zusammen und plötzlich bist du bei einer wildfremden Familie, die du überhaupt nicht kennst und du bist alleine. Und das war wirklich heftig. Also da habe ich viel geweint, ich fühlte mich einsam, alleine. Und als ich da war, hat es dann am Anfang war es noch okay und dann hat es dann sehr schnell gedreht. Ich musste da wirklich viel, viel arbeiten, was man auf einem Bauernhof grundsätzlich immer muss. Die Schwierigkeit ist einfach, wenn die eigenen Kinder das viel weniger müssen. Wie ich, ein Beispiel, als Siebenjährige musste ich vor der Schule 1,5 Stunden den Stall sauber machen. Wir hatten 35 Kühe. Ich musste da von diesen 35 Kühen mit Mellerfett die Euter anrüsten, dass der Bauer nachher mit der Melkmaschine kam und ihre eigenen Kinder waren noch am Schlafen. Also das war so ein Beispiel und halt einfach die Schläge, die du immer bekommen hast.
Ja, ich nehme gleich das auf. Schläge, Züchtigungen, kannst du uns noch ein bisschen dazu erzählen?
Ja, ihr habt ja vorher in diesem Video, übrigens dieses Video ist ein Zusammenschnitt aus dem Kinofilm Verding Kind oder Verding Bub heißt er und meinem Interview, wo ich bei Fenster zum Sonntag haben durfte. Und ihr habt ja da gesehen, da kam plötzlich so, tack, eine Ohrfeige, geht's noch? Das hast du viel bekommen, du hast viel Tritte bekommen, ich wurde mit Peitschen geschlagen, ich wurde mit der Hand geschlagen. Was mir auch noch geblieben ist, ich habe da ins Bett gemacht und jedes Mal, wenn ich am Morgen erwacht bin und man hat herausgefunden, dass ich ins Bett gemacht habe, gab es Prügel. Um das ein bisschen zu verhindern, dass ich das nicht mehr machte, wurde mir ein 8-eckiges Holzstück auf den Rücken gebunden, dass wenn ich mich dann drehe, dass es mir in den Rücken sticht und vielleicht so erwache und dann auf die Toilette gehe. Das sind so kleine Dinge, die vielleicht exemplarisch für die ganze Zeit das ein bisschen plakatieren.
Ich glaube, so das Erste, wo man daran denkt, ist, kann Wehren, irgendwie sich, weiß nicht, verstecken oder so. Gab es da eine Möglichkeit, wie du dieser Züchtigung auch entgehen konntest?
Ja, eben genau mit diesem Bettnässen. Da bin ich dann, wenn ich erwacht bin und gemerkt habe, es war nass, bin ich abgehauen. Da hat mich versteckt. Nur aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Die Prügel kam dann danach. Und ich werde auch oft in einem Interview gefragt, wie hast du das überlebt? Und schlussendlich kann ich dir eigentlich wirklich sagen, ich habe es akzeptiert. Es gibt ja auch, wenn jemand entführt wird, sympathisiert man sich ja oft auch mit dem Entführer. Das nennt sich, glaube ich, das Stockholm-Syndrom. Und ich habe es einfach akzeptiert und habe es hingenommen. Es blieb dir gar nichts anderes übrig. Ich bin aber einmal abgehauen, das ist so, weil ich da etwas gemacht habe. Ich habe Geld geklaut, weil ich nie Süßes bekommen habe. Und ich war in der Schule nicht beliebt, weil ich da halt sehr verhaltensauffällig war. Ich habe mich geprügelt. Meine Tochter sollte das nicht immer hören. Mit diesem Geld, das waren 80 Franken, habe ich Süßigkeiten gekauft im Laden. Ziemlich viele Süßigkeiten. Und ich habe die dann verteilt auf dem Pausenhof. Und da war ich wenigstens einmal beliebt. So, und dann ist aber der Sohn von der Mutter, die dieser Dorfladen betreibt, zu mir gekommen und hat gesagt, du, meine Mutter hat deine Pflegmutter angerufen auf dem Bauernhof und gefragt, woher ich so viel Geld habe. Und ja, da habe ich dann mal wirklich was gemacht und habe Angst gehabt vor heftiger Prügel. Und dann bin ich dann mit dem Velo vom Luzerner Hinterland nach Küsnacht am Rigi, wo mein Vater lebte, hingefahren, habe das denen alles erzählt. Wir sind dann am Abend wieder zurück mit jemandem von der Gemeinde und meinem Vater. Die haben die Familie zur Rede gestellt, haben alles abgestritten. Und ich habe dann, mein Vater ist dann wieder gegangen und der Herr von der Gemeinde und habe dann die Prügel von meinem Leben bekommen.
Das klingt ziemlich herausfordernd. Diese Geschichte ging nun so aus, es wurde herausgefunden. Was ist aber das Verrückteste, das du gemacht hast als Verdingbub, das gar nie ans Licht kam?
Oh, diese Frage höre ich zum ersten Mal. Jetzt aber du. Was habe ich da gemacht? Mal überlegen, was ich sagen darf oder nicht sollte. ja, doch, ganz ehrlich, ich habe der Lehrerin auf das Pult erbrochen. Ich war da irgendwie so durch den Wind und mir ging schlecht und ich habe da plötzlich Das war aber keine Absicht. Also ich habe das vorher erwähnt. Ich meine, all das, was ich da erlebt habe, hat sich ja irgendwo dann wieder in der Schule gezeigt. Und ich glaube, ich war der Albtraum von jedem Lehrer und Lehrerin, weil ich das halt irgendwie rausgelassen habe.
Ja, absolut verständlich mit so einer Situation. Du hattest dann mal einen sehr schlimmen Unfall. Kannst du uns dazu noch etwas erzählen?
Ja, da gab es so drei Bauernhöfe zusammen, man nennt das ein Wieler. Und ich bin dann mit dem Nachbarn, wollten wir Äpfel und Birnen auflesen. Der Nachbarsohn ist Traktor gefahren, der war schon 14. Der Vater hinten auf dem Brückli, sagt man dem, wo so hoch und runter geht. Und ich bin auf der Seite gesessen. Und wollte ich den Hag aufmachen von der Wiese und bin vorne auf die Kupplung gesprungen vom Traktor. Der hat dann angehalten und habe dann die Kupplung aber zu schnell losgelassen. Und dann bin ich unter dem Traktor gefallen und der ist mir mit dem Hinterrad über den Kopf gefahren. Und ich hatte 15 Mal den ganzen Kopf gebrochen. Böse Zungen sagen, ich hätte früher besser ausgesehen, aber das ist ein Gerücht. Also.
Du scheinst es aber auf wundersame Weise überlebt zu haben. Du kamst dann wieder zurück auf den Bauernhof. Mhm. Und wie ist dann diese Zeit dann irgendwann zu Ende gegangen?
Also das mit dem Wunder möchte ich noch kurz ein bisschen auffassen, gerne, ja. Weil ich bin da wirklich sage und schreibe nach 30 Tagen aus dem Kantonskinderspital in Luzern entlassen wurde und habe bis heute keine Nachfolgeschäden. Das Einzige, was ich habe, sind 3 Zahnimplantate, weil es hat mir etliche Zähne rausgeknallt. Und für mich war das ein Riesenwunder. Kommt dann vielleicht später, warum ich das erwähne. Ja, und ich bin dann wieder zurückgekommen. Am Anfang hat man mich noch ein bisschen geschont. Und nachher ging es aber wieder voll weiter. Und auf einem Bauernhof ist selten das Wohnzimmer der Mittelpunkt des Gebäudes, sondern meistens die Küche. Und wir waren eigentlich immer in der Küche und das war ein Hintereingang. Und die Bauernmutter, die hat sich an der Brotmaschine da ziemlich tief den Zeigefinger reingeschnitten, fast abgeschnitten und der war dick bandagiert. Und mein Vater ist da hinten reingekommen und die hat das nicht gesehen und hat dann zu mir gesagt, du musst gar nicht meinen, ich kann dich auch noch mit meinem kaputten Finger windelweich prügeln. Und das hat mein Vater dann gehört und das war dann schlussendlich eigentlich der Auslöser, dass ich dann nach Hause durfte. Vielleicht noch ganz wichtig, was wirklich schlimm war, du hattest ja Flecken, Striemen, blaue Flecken. Du hast Leute angesprochen, du hast in der Schule Lehrer angesprochen und man sah es, aber man wollte es nicht wissen. Und das fand ich wirklich schlimm. Mhm. Das hat mein Gerechtigkeitssinn bis heute sehr geprägt.
Vielleicht gerade auf diesen Gerechtigkeitssinn einzugehen, kurz, denkst du, du hast auch etwas Positives aus dieser Zeit gezogen, wie eben diesen Gerechtigkeitssinn oder auch etwas anderes?
Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Speak habe, selber ein Referat mit einer Präsentation, fasse ich ja am Schluss von dieser Präsentation, fasse ich so meine Learnings aus meiner Lebensgeschichte zusammen. Und das sind etwa 4, 5 Learnings, die können sich auch mal noch ändern. Im Moment sind es die gleichen. Ein Learning ist, du bist, was du bist, weil du erlebt hast, was du erlebt hast. Und da gehört das Gute wie das Schlechte dazu. Seht ihr meine Daumen? Das Gute wie das Schlechte. Ich mache nicht so. So, ganz, ganz wichtig. Hat aber viel gebraucht, bis ich dann diesen Daumen hier so machen konnte. Mhm. Also das ist etwas, was mich wirklich geprägt hat. Und diese Gerechtigkeitssinn, da gibt es vielleicht eine lustige Geschichte. Ich war dann am Schluss auch noch in einem Heim als Teenager. Und ich habe den Übernamen Robin Hood bekommen. Und das war ja so ein, zur Ritterzeit, ein Mensch, der sich für arme Menschen eingesetzt hat. Und bei mir war das aber so, alles, was nicht offiziell legal war, habe ich als ungerecht empfunden. Auch wenn jemand zum Beispiel mit dem Velo über den Pausenplatz gefahren ist, was man ja nicht darf, nicht gerecht, habe ich dem verpfiffen. Und heute kann ich aber meinen Gerechtigkeitssinn sehr gut kanalisieren, wann ist es wirklich sinnvoll und wann nicht.
Genau, das ist gerade angesprochen. Nachdem, dass du auf dem Bauernhof warst, kamst du für eine Zeit zurück zu deinem Vater und dann nochmals in ein Heim. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als es hieß, nochmals Heim?
Schon wieder. Also vielleicht, oder die 2,5 Jahre, wo ich zu Hause war, hat mein Vater nochmal geheiratet. Diese Frau wurde schwanger. Bei der Schwangerschaft hat man dann festgestellt, dass sie Krebs hat. Leider war es eine Frühgeburt, Benjamin hieß er, man hat ihn noch getauft. Und mein Vater hat ja beide Frauen zu Hause gepflegt und die zweite Frau, die war am Schluss noch 35 Kilo. Und dass ich das nicht mitsehen muss und miterleben muss, hat man entschieden, wieder ins Heim zu gehen. Vorübergehend, aber das Vorübergehend ist dann leider für immer gewesen. Und darum, ich habe da im ersten Moment schon verstanden, warum ich jetzt weg muss, weil das war wirklich heftig zu Hause. Es war auch okay, glaube ich. Mhm. Aber nachher wollte mich mein Vater nicht mehr, als ich 15 war. Das war für mich übrigens das Heftigste in meinem ganzen Leben.
Du sagst, das Heftigste in deinem Leben. Was hat es mit dir gemacht? Kannst du das beschreiben?
Ich habe es nicht verstanden. Ich durfte ja am Wochenende und in den Ferien nach Hause und irgendwie bist du halt plötzlich sehr alleine und als ich aus dem Heim rauskam, konnte ich nirgends hin. Mhm. Da gab es eine Außenwohngruppe von diesem Heim in Luzern. Ich bin dann da hingekommen und du hast eigentlich niemand. Und das ist schon noch heftig. Ich hatte ja auch irgendwann mal wirklich lange Mühe mit meiner Geschichte und da kommt das auch noch obendrauf. Und das war sehr, sehr schwer zum Verstehen.
Das glaube ich, dass das unglaublich schwer ist, auch so diese Vaterliebe, die dann in deinem Leben eigentlich gefehlt hat. Du kamst dann aber zu einem ehemaligen Betreuer und durftest bei ihm wohnen. Du konntest auch eine Lehre im Verkauf machen nach dem 10. Schuljahr. Dann bist du Taxi gefahren und irgendwie ging dann doch alles ein bisschen bergauf. Kannst du erklären, wie es dazu kam?
Ja, ich habe bis zum 29.09.2018 habe ich hier immer irgendeine Lücke gehabt. Ich kann dir nicht sagen, was das für eine Lücke ist. So, und diese Lücke probierte ich ja auf verschiedenste Arten aufzufüllen. Ich bin in der Technozeit groß geworden. Das war eine gefährliche Zeit. Da gab es gewisse Drogen, wo man konsumiert hat. Und diese Lücke wurde auch nicht aufgefüllt. Und jetzt komme ich wieder zurück auf deine Frage. Ich habe dann mit 25 mich blind beworben bei einer Firma, bin da eingestiegen als Verkäufer wieder, bin dann nach 3 Wochen befördert worden zum Filialleiter, 3 Jahre später zum Chef von 50 Filialen. Also es ging extrem schnell bergauf. Und das war eigentlich nichts anderes als eine andere Droge, nämlich Workaholic, um diese Lücke zu füllen. Ich habe nahezu 20 Jahre 60 bis 80 Stunden gearbeitet. War für mich aber auch relativ einfach, weil ich wurde auf diesem Bauernhof zur Leistung gezwungen, geprügelt. Und das ist etwas, was ich verinnerlicht habe. Mhm. Und ich habe auf dem Bauernhof halt auch lernen müssen, wenn ich Leistung bringe, sind die Prügel weniger. Nicht keine, aber weniger. Und ich bekomme vielleicht Anerkennung. Ja. Und das habe ich dann da auch versucht, einfach durch Karriere hochzugehen, durch Anerkennung, durch Erfolg. Mhm. Aber das hat nicht wirklich gut getan.
Das glaube ich. Und trotzdem bist du eben weltlich gesehen sehr, sehr weit gekommen. Du hast auch deine jetzige Frau kennengelernt. Du hattest Kinder mit ihr. Und dann kam sie, die Erschöpfungsdepression. Das war sicher nicht leicht, du bist dann in die Klinik gegangen und dann kam der Moment, der dein Leben verändert hat. Und ich habe übrigens vorher seine Tochter gefragt, was ist die wichtigste oder die beste Frage, die ich deinem Vater stellen könnte. Und das war genau diese Frage jetzt. Was ist da genau passiert?
Ich muss ein bisschen ausholen, hast du vielleicht nicht so gerne, aber ist noch ganz wichtig, weil ich überziehe dann immer die Zeit. 7 Monate, bevor ich mich selber eingewiesen habe in dieses Sanatorium, hat der Hauswart, wo wir wohnten, hat mir ein Buch geschenkt. Das Buch heißt Love Your Neighbor von David Donny. Der hat eine Prophetie gehabt, wo er eine Kleidermarke entwickeln sollte mit dem Brand Love Your Neighbor und damit viele Obdachlose unterstützen auf der ganzen Welt. Das hat er gemacht, sehr erfolgreich übrigens. Und ich habe dann dieses Buch angefangen zu lesen und nach ein paar Seiten kam schon mehrmals das Wort Gott und Jesus. Und ich habe übrigens auf dem Bauernhof meinen Glauben verloren. Ich war da noch Ministrant. Ich konnte aber nichts damit anfangen. Der Pfarrer hat mir was ganz anderes erzählt über die Liebe als das, was ich erlebt habe. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey, du liebst mich nicht, also liebe ich dich auch nicht. So, und als ich dann dieses Buch gelesen habe und da so oft Jesus vorkam, habe ich das sprichwörtlich in die Ecke geknallt. Steht auch so im Buch. So, und ein Tag, bevor ich dann in die Klinik war, hatte ich Geburtstag und da hat mir der gleiche, Johannes heißt er übrigens, wieder ein Buch geschenkt. Ali der Unsterbliche, das ist eine Biografie von Ali Dini. Und komischerweise habe ich diese zwei Bücher mitgenommen. So, und dann habe ich das erste Buch etwa nach 3 Wochen, weil zuerst warst du platt, 3 Wochen, also ich war da kaum fähig aufzustehen, habe ich dann das erste Buch gelesen. Ich kürze das jetzt extrem ab. Das ist ein Iraker, der den Iran-Irak-Krieg mitgemacht hat, viele schlimme Dinge erleben musste, viele schlimme Dinge gemacht hat, war dann 25 Jahre in Europa, ziemlich eine große Nummer, im Drogenhandel, Prostitution und Menschenhandel, hat einen Mensch erschossen. Und im letzten Gefängnis, wo er war, ist er vom Pastor zu Gott und Jesus geführt worden. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, wie kann das sein? Also so ein böser Mensch und trotzdem macht Jesus seine Hände auf und sagt, ich liebe dich. Und dann habe ich nachgedacht und habe dann das Buch Love Your Neighbor wieder hervorgeholt. Und dann waren die Wörter Gott und Jesus schon nicht mehr so schlimm für mich. Und dann kommt etwa in der Mitte eine Passage, wo er in London ist, einen Obdachlosen trifft. Und der lädt ihn immer zum Essen ein, manchmal zum Friseur oder was auch immer. Und am Schluss fragt er immer, darf ich beten für dich? Und das durfte er, haben sie gemacht. Und dann hat er sich verabschiedet. Und am nächsten Tag haben die sich in dieser riesigen Stadt London per Zufall wieder getroffen. Und übrigens, als ich das gelesen habe, das war der 29.09.2018, das Datum habe ich vorher mal erwähnt, hat David den Obdachlosen wieder gefragt, darf ich für dich beten? Und da sagte der Obdachlose, nein David, gestern hast du für mich gebetet, über mir ist der Himmel aufgegangen, heute bete ich für dich. So, und als ich diese Zeile fertig gelesen habe, ist über mir der Himmel aufgegangen. Und ich habe, und meine Tochter hat es vorher gesagt, ich habe eine Badewanne Liebe über mir ausgeschüttet bekommen, die ich so noch nie gespürt habe. Diese Lücke, die war weg. Innerhalb von einer Sekunde war die weg. Ich weine selten und ich habe aber eine Stunde lang geweint vor Glück, vor Freude, vor Liebe. Und ja, seit da bin ich zum Glauben gekommen.
Wow. Und
vielleicht noch was Schönes, was ich zeigen will. Ich habe mir das also echt auch tätowiert. Hier unten steht I Believe, 29.09.2018. Das ist meine Hand und ein Rosenkranz. Die Hand wurde fotografiert und der Rosenkranz wurde rein transportiert. Warum ich das erzähle, für mich sind 2 Sachen sehr wichtig. Meine Ehe, meine Frau, darum der Ehering und Gott und Jesus.
Wow, das ist eine sehr schöne Geschichte. Hat sich dein Leben aber jetzt abgesehen von deinem Tattoo auch sonst irgendwie verändert?
Ja, sehr, sehr sogar. Also erstens mal habe ich die Bibel gelesen, ich habe die vorher noch nie gelesen. Ich habe die dann nicht verstanden, vor allem das Alte Testament nicht. Ich bin dann beim ICF in eine einjährige Bibelschule, dass ich das mal verstehe. Wir sind als Familie in eine Freikirche gegangen. Wir beten regelmäßig. Und ich, vielleicht noch ein kleines Beispiel, dass ihr das versteht. In diesem Quartier, wo wir wohnen, wenn wir von unserer Haustüre zur Tiefgarage gehen, gehen wir ganz über den ganzen Spielplatz. Meine Frau war ja schon immer gläubig und sehr beliebt. Und wenn wir da zusammen durchgelaufen sind zum Auto, haben alle so, hoi Evelyn, hoi Evelyn. Und ich war durchsichtig. Niemand hat mich wahrgenommen und die Kinder schon gar nicht. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich über diesen Spielplatz gelaufen und plötzlich hieß es, hallo Mac. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil ich war vorher schon ein Brummbär. Ich war zum Teil auch manchmal laut als Vater, jetzt nicht gerade extrem jähzornig. Ich war unausgeglichen und das hat sich extrem geändert. Und dann bin ich einfach mal grundsätzlich ein Mensch geworden, der mit offenen Augen durchs Leben geht und auch probiert, den Menschen zu helfen. Nur ein kleines Beispiel, vorher ist bei euch da jemand außen mit so einem Wagen hochgekommen, da helfe ich. Das habe ich vorher nicht gemacht. Das sind kleine Dinge, die vieles ausmachen. Ich würde einfach sagen, ich bin grundsätzlich ein netterer Mensch geworden. Und vielleicht das Wichtigste für mich, ich habe gelernt, dass ich nie tiefer fallen kann als in die Hände von Jesus. Das habe ich gelernt. Erstens mal durch das, was ich erlebt habe, dann auch durch das Bibellesen. Und dieses Wissen, dass ich nie tiefer fallen kann als in die Hände von ihm, spätestens wenn ich sterbe, das gibt mir viel, viel mehr Gelassenheit, viel mehr Wurzeln, Boden, zum mit gewissen Dingen, wenn es mal ein bisschen stürmt, du hast vorher das weltliche Leben angesprochen, wenn es ein bisschen stürmt, da besser umzugehen. Und ich werde oft angesprochen, du hast eine unglaubliche Ruhe. Und das hat sicher auch mit dem zu tun.
Sehr schön, das tönt jetzt alles sehr positiv und trotzdem hast du vorher diese Stürme erwähnt. Ja, seit deiner Bekehrung waren das alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt, oder gibt es da trotzdem immer noch schwierige Momente?
Also seit dem 29.09.2018 ist es wirklich bergauf. Also super Job bekommen, nochmal ein neues Kind und wirklich und viele Prophetien erhalten, unter anderem auch schreibe ein Buch, das war ja nicht meine Idee, das war eine Prophetie. Und ich habe dann einfach gemerkt, an Gott zu glauben, wenn es dir gut geht, ist relativ einfach. Also einfacher, wie wenn es dir schlecht geht. Und seit 2 Jahren ist unsere älteste Tochter, da war sie 11,5, psychisch sehr schwer erkrankt, also wirklich schwer. Und mit Klinikaufenthalt, Suizidversuchen. Und das war sehr schwer auszuhalten, ist es heute noch übrigens. Und genau da bin ich eben froh, weiß ich das. Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Halt und mehr Ruhe. Und bete ich vielleicht für mich selbst oft ein bisschen mehr als sonst. Aber diese Liebe spüre ich dann.
Sehr schön. Ja, du hast viel Schweres erlebt in deinem Leben. Hast du vielleicht auch irgendwie einen Tipp oder etwas, das du uns weitergeben möchtest, wenn es in unserem Leben einmal stürmt und nicht alles so einfach ist?
Ja, und zwar wirklich immer das Gleiche, das nehme ich überall mit. Das ist ein Learning. Nach dem Regen scheint die Sonne. Immer. Kann mir jemand von euch das Gegenteil beweisen? Glaube ich nicht, oder? So, und das kannst du anwenden, ob du an Gott glaubst oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Ich als Gläubiger sage, Gott hat die Erde erschaffen, also hat er auch geschaut, dass es nach dem Regen immer die Sonne scheint. Und die Frage ist einfach, wie lange regnet es? So, aber das Wissen, dass die Sonne kommt, und jetzt komme ich wieder auf das, die Sonne ist spätestens dann. Und das gibt einem Ruhe und Frieden. Also das ist ein Tipp, wo ich für mich gefunden habe, das hilft mir. Und etwas Zweites, wo ich erlebt habe, egal wo ich war, es war trotzdem irgendjemand immer da, wo mir ein bisschen Liebe geschenkt hat. Und manchmal ist es schwierig, wenn du wirklich knüppeltief, Entschuldigung, in der Scheiße steckst und dann das wahrnimmst oder eben nicht wahrnimmst, da kann ich euch einfach ermutigen, hebt den Kopf hoch, schaut, ist irgendjemand da. Ich nenne euch ein Beispiel. Auf diesem Bauernhof, die Nachbarin, die hat mir zwischendurch immer ein Stück Brot gegeben. Und ich durfte dann bei ihr auf dem Kachelofen Asterix und Obelix Comics und Lucky Luke Comics lesen. Und das war manchmal nur einmal in der Woche eine halbe Stunde. Solche Menschen meine ich. Und da haltet Ausschau danach, wenn es euch mal schlecht geht. Ich glaube, es gibt immer irgendwo jemand, der diese Liebe ein bisschen gibt.
Perfekt. Und ich glaube, es ist auch das perfekte Schlusswort. Vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben und dass du heute bei uns vorbeigekommen bist.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.